Ja, vielen Dank, Gerd. Gerd Ketschmann. Herzlich willkommen hier in Dortmund-Körner heute Morgen zum Gottesdienst. Es ist Sonntag, der 26. November des Jahres 2017. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Sonntag hat einen Namen. Früher war er landläufig bekannt unter dem Titel Totensonntag. Seit einigen Jahren hat sich allerdings durchgesetzt, dass er Ewigkeitssonntag heißt. Das hat eine kleine Verschiebung, finde ich, zur Folge, wie wir mit diesem Sonntag umgehen sollten. Weil im Zentrum des Gedenkens an die Toten sollte nicht das Gedenken an das Vergängliche stehen, sondern unsere Auseinandersetzung mit der Ewigkeit. Das Leben ist, so ist unsere feste Überzeugung als Christen, mit unserem leiblichen Tod nicht zu Ende, sondern geht darüber hinaus. Wir haben eine ewige Perspektive und darüber wollen wir heute an diesem Sonntag, oder so sagt es der Titel des Kirchenjahres, besonders denken. Der Lehrtext für heute steht in Hebräer 12, Vers 2 und auch der deutet ein Stück weit darauf hin. Da steht nämlich, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, weil er, Jesus, von den Toten auferstanden ist, haben wir eine Ewigkeitsperspektive. Großartig. Lasst uns mit Gott reden und ich bitte euch dazu aufzustehen. Heiliger Gott, lieber Vater im Himmel, danke für diesen Tag, den du uns schenkst. Danke dafür, dass wir hier heute Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns versammeln können, um vor dich zu treten als deine Gemeinde. Danke, dass du uns diesen Sonntag schenkst mit diesem Namen, Ewigkeitssonntag, dass er uns mahnt, dass unser Leben Ewigkeitsperspektive hat, dass wir dir begegnen, dem ewigen und lebendigen Allmächtigen. Ich danke dir für alle Menschen, die heute hier sind. Egal, woher sie gekommen sind, egal, welche Geschichte sie haben, jeder Einzelne ist dir wichtig. Und ich danke dir dafür, dass wir das in Frieden und Freiheit tun können, hier zusammenkommen. Danke, dass wir keine Angst haben brauchen. Auch wenn wir im Moment nur eine geschäftsführende Regierung haben, so ist unser Land doch sicher. Danke dafür. Und wir bitten dich für alle Krisenherde in dieser Welt, Herr, lass deinen Geist wehen. Gib, dass die Mächtigen ein Einsehen haben, dass sie militärische Auseinandersetzungen beenden, dass Frieden einkehre in deiner Welt. Herr, wie sehr musst du darüber leiden? Und wir bitten dich für diesen Tag, dass du bei uns bist und segnest, uns erfüllst mit deinem Geist. Amen. Okay, also wenn das der Geist ist. Gerd hat uns ja schon vorhin eingestimmt mit einem Lied. Manche von euch werden es erkannt haben. Lobet den Herrn, alle, die ihn ehren. Das wollen wir jetzt singen. 4 Strophen davon. Und währenddessen wollen wir Geld zusammenlegen. Der Frank gibt die Beutel durch die Reihen. Und wenn ich mehr Gesang höre als Klimpern, wäre das auch kein Fehler. Bis gestern Abend, 18 Uhr, hatte ich eigentlich gar nichts auf meinem Infozettel stehen, was ich euch heute weitergeben könnte, bis auf die Tatsache, dass heute der Kindergottesdienst im Seniorenresidenz Alloheim einen Besuch abstattet und dort singt und mit den Bewohnern eine schöne Zeit verbringt. Wir sehen da ein Foto vom letzten Jahr. Und ich soll alle Eltern beruhigen, die Kinder sollen also pünktlich um 11.30 Uhr wieder hier sein. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, die werden gut betreut in der Zeit und sind pünktlich wieder hier. In der nächsten Woche finden hier bei uns in der Gemeinde keine Veranstaltungen statt. Deswegen gibt es nur eine Einladung auszusprechen für die nächste Woche, nämlich Samstag, 2.12. ist offenes Wohnzimmer in Hörde bei Ulrike Zieger. Die hat draußen eine ganze Menge Einladungskarten schon auch in den letzten Wochen verteilt. Kommt, bringt was fürs pikante Buffet mit und habt einen Nachmittag und Abend der Begegnung in privatem Umfeld. Das ist immer sehr schön. Also wie gesagt, bis 18 Uhr war das der Stand und dann kam ein Anruf, dass ich doch ganz dringend heute die Werbetrommel rühren soll. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, wir haben Mangel. Mangel an Musikern. Wir sind es alle gewohnt, dass jeden Sonntag hier eine mehrköpfige Band steht und musiziert und uns beim Lobpreis anleitet und hilft. Aber da die nicht jede Woche die gleichen sein können, weil das würde sicherlich alle überlassen, gibt es mehrere Teams und einige Teams haben tatsächlich große Probleme, noch spielfähig zu sein, weil immer mehr Leute studienbedingt oder berufsbedingt in den letzten Monaten ausgeschieden sind. Deswegen, wer von sich weiß, er spielt gerne und gut ein Instrument und würde da gerne mitmachen, der ist herzlich eingeladen, sich bei unseren verantwortlichen Musikern zu melden. Das sind Jürgen Vogt, der heute in Holzwicke den Dienst tut, und Klaus Lüdemann. Aber Klaus ist, glaube ich, heute auch nicht da, richtig? Also wer trotzdem heute die Idee kriegt und sagt, ich will aber unbedingt da mitspielen, der kann sich auch an den Gerd und an die Nora heute Morgen wenden. Genau, weil die geben dann auf jeden Fall schon mal die Kontakte weiter. Das heißt, nehmen eure Kontaktdaten auf und geben die an Klaus und Jürgen weiter. Die sprechen euch an. Ihr müsst dann nicht nächste Woche direkt stehen, sondern ihr werdet auch vorbereitet darauf. Also keine Angst. Natürlich solltet ihr nicht erst seit 2 Wochen Gitarre lernen. Dann wird es schwierig, sondern ein bisschen länger schon euer Instrument können. Und dann noch ganz kurz vor dem Gottesdienst kriegte ich die Mitteilung, der neue Gemeindebrief, unser Forum, ist fertiggestellt, liegt in den Fächern für diejenigen, die ein Postfach haben und für alle, die noch kein Postfach haben. Ihr könnt ihn euch mitnehmen, der liegt da draußen im Schriftenständer. Also das neue Forum mit den wichtigen Informationen, Beiträgen, Berichten der letzten Zeit und für die nächsten 2 Monate ist fertig. Als Lesung vor der Predigt habe ich heute euch einen Psalm mitgebracht. Psalm 130. Der ist überschrieben ein Wallfahrtslied. Und da steht: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird erlösen Israel aus allen seinen Sünden. Psalm 130. De profundis clamabant, So beginnt er mit den lateinischen Worten, die bis vor circa 500 Jahren ja die einzigen Worte waren, mit der man das Wort Gottes in Europa weitergegeben hat. Und dann kam Martin Luther und übersetzte die Bibel in die deutsche Sprache. Und wir können seit 500 Jahren Gottes Wort auf Deutsch in unserer Muttersprache lesen und aufnehmen. Und in all den Jahrhunderten sind ganz, ganz viele Sprachen dazugekommen. Heute gibt es die Bibel in fast allen Sprachen dieser Welt. Und trotzdem, auch wenn ich gerade diesen Psalm auf Deutsch gelesen habe, erscheint er uns ein Stück weit fremd. Die Worte sind tatsächlich schon ein bisschen älter. Die Grammatik ist ein bisschen älter, auch wenn man alle paar Jahre das Lutherdeutsch ein bisschen aktualisiert, aber es bleibt immer noch Lutherdeutsch. Und mein Problem ist dabei manchmal, dass auch wenn die Psalmen als Lieder, ich sagte es ja, es ist ein Wallfahrtslied, wunderschöne Texte und Bilder haben, sehr poetisch sind, so gibt es doch häufig das Problem, dass Schönheit auch Distanz schafft. Und infolgedessen gibt es immer wieder neue Versuche, die biblischen Texte in die heutige Zeit zu übertragen. Einen sehr eigenwilligen Weg geht dabei die Volksbibel von Martin Dreyer. Und er hat das ein bisschen wörtlich genommen, indem er sagt, okay, wenn das ein Lied ist, der Psalm, dann mache ich auch ein modernes Lied daraus. Und er hat keinen Anbetungssong daraus gemacht, sondern was ganz anderes. Und von Silke Hahn habe ich gelernt, manchmal hilft es ein bisschen, das Outfit zu verändern, um die Sachen deutlicher zu machen. Ich muss mich mal eben umziehen.
So, ne? Jetzt. Halt, Moment.
Ich schreie zu dir, denn ich bin seelisch bankrott. Hey, hörst du meine Stimme, mein Gott? Ich schicke ein lautes Gebet zu dir raus. Zieh dir das rein, ich bin gerecht drauf. Oh Mann, würdest du nur auf unsere Fehler sehen? Wer würde es packen? Wer würde bestehen? Doch zum Glück vergibst du und nimmst sie weg, damit wir deine Größe sehen, mit Respekt. Ich vertraue auf Gott mit allen meinen Sinnen. Das Blatt wendet sich, wenn seine Worte erklingen. Ich drehe mich um Gott mit allen Gedanken, beobachte ihn mehr als Banker ihre Finanzen. Höre auf Gott, du ganz besonderes Volk. Suche nur ihn, so wie Einbrecher Gold. Denn er kommt mit Liebe und rettet seine Leute. Er befreit und heilt jede Beule, damals wie heute. Yeah!
Also das kriegt er jetzt nicht jeden Sonntag von mir, ne?
Dieser Psalm drückt tiefe Niedergeschlagenheit aus. Und dieses Thema Niedergeschlagenheit ist so alt wie die Menschheit selbst. Immer wieder hören wir von Menschen, die sich in diesem Abgrund befinden. Zur Einstimmung auf die Predigt, die uns gleich unser Pastor Rolf Cyrus halten wird, habe ich ein paar Bilder mitgebracht von Prominenten, die trotz äußeren Erfolgs sich irgendwann, oftmals sogar auf dem Gipfel des Erfolgs, völlig hoffnungslos fühlten. Hier sehen wir, wen sehen wir? Wer ist das? Heath Ledger, besser bekannt als Joker für die beste Nebenrolle hat er sogar einen Oscar bekommen aus dem Batman-Film. Er verstarb mit 28 Jahren in seiner Wohnung, wahrscheinlich durch Medikamentenvergiftung. Dann, wer ist das? Johnny Cash, Country-Sänger, wurde, je erfolgreicher er als Sänger wurde, immer mehr zum Alkoholiker und schaffte nur mit Hilfe seiner zweiten Ehefrau June Carter die Heilung. Als drittes, muss ich auch wieder nicht fragen, steht auch wieder dran, Amy Winehouse, Soul-Sängerin, verstarb mit 28 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Mehr als 4 Promille im Blut hat man nachgewiesen. Und schließlich und endlich Robert Enke, Torhüter der Fußballnationalmannschaft, verstarb mit 32 Jahren durch Selbstmord. Er war stark depressiv und das hat man allerdings erst viel später rausgekriegt, dass er lange Jahre auch in Behandlung war, aber offensichtlich seine Niedergeschlagenheit nicht in den Griff bekommen hat. Bevor wir auf die Predigt hören, wollen wir noch mal singen. Und zwar das Lied Komm, so wie du bist. Keiner muss niedergeschlagen bleiben. Gott nimmt dich an. Gott interessiert sich für jeden, egal wie es dir geht. Für Gott ist klar, du bist wertvoll und wichtig.
Ich möchte uns die Hauptperson des Predigttextes ein wenig vorstellen, Naaman. Naaman war in seiner Zeit, damals in der Antike, lange vor der Geburt Jesu Christi, einer der erfolgreichsten, wichtigsten und einflussreichsten Männer. Naaman hatte eine wirkliche Bilderbuchkarriere hingelegt. Wir lesen in dem Predigttext von heute, Naaman war der Heerführer des Königs von Syrien. In manchen Bibelübersetzungen auch Aram, so hieß das Land damals. Das heißt, er war der oberste Befehlshaber der syrischen Streitkräfte und damit bekleidete er damals auch eine sehr hohe politische Position, vergleichbar etwa mit der eines Ministerpräsidenten heute. Der König vertraute ihm und oft trat er gemeinsam mit Naaman in der Öffentlichkeit auf. Naaman, so heißt es, wurde von seinem Herrn, also dem König von Syrien, sehr geschätzt. Und in diesen hebräischen Worten in der Bibel, im Grundtext, schwingt mit, dass Naaman außerordentlich reich war, dass er über große Kompetenz verfügte und enormen Einfluss hatte. Deswegen schätzte ihn der König über die Maßen. Und zum Reichtum, nur mal etwas später in dem Bibeltext im 2. Könige 5, lesen wir, dass er mal locker 300 Kilogramm Silber, 66 Kilogramm Gold und 10 erlesene Festgewänder als Honorar locker machen konnte. Ich habe das mal so versucht umzurechnen, also es war schon eine knappe 500.000 Euro, die er da auf den Tisch legen konnte. Und dann heißt es weiter, auch sonst war Naaman sehr angesehen. Wörtlich übersetzt meint das, er war jemand, der überall mit erhobenem Gesicht auftreten konnte. Da gab es nichts Zweifelhaftes über ihn zu sagen. Keine Affären, keine Skandale, keine Fehleinschätzungen. Denn, so heißt das weiter im Text der Bibel, durch ihn hatte Jahwe, also Gott, den Syrern zum Sieg verholfen. Ganz interessant, ne? Die Syrer, die Aramäer, waren damals ein Volk neben Israel und sie waren Feinde von Israel. Sie fielen in das Land oft ein und doch heißt es, Gott hatte dem Syrer Naaman geholfen. Und Naaman war, so heißt es dann als letztes, ein Kriegsheld. Und da klingt an in der Formulierung im biblischen Grundtext im Hebräischen, dass Naaman fit war. Ein durchtrainierter Körper, blendende Reflexe, ein starker Kämpfer, der in brenzligen Situationen den Überblick behielt und mit sicherem Instinkt die richtige Entscheidung für sein Heer traf. Ich stelle mir das so vor, an seiner Uniform reihte sich Orden an Orden, Abzeichen, mit denen er schon geehrt worden war. Naaman hatte viel erreicht, so ziemlich alles, was man damals in seinem Land unterhalb der Position des Königs erreichen konnte. Aber, so heißt es, er war aussätzig. Dieser kleine Satz, also im hebräischen Text ist das frappierend, das ist nur ein einziges Wort. Nach all dem, was vorher gesagt wurde über seine Verdienste, seine Fähigkeiten, was er erreicht hatte. Dieses eine Wort, dieser eine Satz stellte all das in Frage. Allen Ruhm, alle Anerkennung, allen Besitz, alle Ehrung, alle Ämter. Aussatz, das meinte, Naaman war vom Tod gekennzeichnet. Mit Aussatz bezeichnete man damals rasch um sich greifende Hautkrankheiten, zum Beispiel auch Lepra. Und wir schauen uns das mal an, wie das so aussehen kann. Das waren Krankheiten, Aussatz, das waren Krankheiten, die ihre Opfer langsam verkrüppelten, entstellten und da ist noch ein weiteres Bild, glaube ich, schließlich zum Tode führten. Ja. Aussatz, das Wort klang in den Ohren der Menschen damals so, wenn wir heute hören, unheilbar an Krebs erkrankt. Todesurteil. Ohne Chance zu entkommen. Und das Schlimmste damals war, die Angst vor der Ansteckung führte dazu, dass man die Kranken ausschloss, dass man sie ächtete. Sie waren in totaler Quarantäne. So war es in Israel und in Syrien wird es ähnlich gewesen sein. Lass uns an dieser Stelle noch mal einen kleinen Moment nachdenken. Warum war der Naaman eigentlich so erfolgreich? War ihm das alles zugefallen? Ganz sicher nicht. Sicherlich war er begabt und geschickt. Aber um diese Erfolge zu erreichen, die er hatte, hat er über lange Zeit Spitzenleistung abliefern müssen. Da hat er sein Bestes gegeben, war immer wieder an seine Grenzen und darüber hinausgegangen. Warum hat er das gemacht? hatten ihn Geld, Sex und Macht gelockt? Sehnte er sich nach dem Gefühl von Sicherheit, das ihm Erfolg und Geld gaben? War der Applaus sein Motor oder die Anerkennung des Königs? Oder war es so, wie der Autor C.S. Lewis in seinem Essay Der innere Ring geschrieben hat, dass ihn diese Lust, dieses Verlangen danach dazuzugehören, zu einem kleineren inneren Kreis angetrieben hat? 4 bis 5 Leute, die wirklich Bescheid wissen, die wirklich das Rad drehen, und er gehörte dazu. War es das, was ihn angetrieben hat? Wir wissen es nicht. Wie auch immer, all das, was er gesucht hat, was ihn motiviert hatte in seiner beispiellosen Karriere, wofür er gearbeitet hatte, das war jetzt weg in weite Ferne gerückt. Er war raus aus dem Spiel. Der Schatten des Todes war auf ihn gefallen. Er würde alles verlieren. Und lass mich an dieser Stelle auf diesen Sonntag, den wir heute haben, zu sprechen kommen. Thomas Körner hat das in der Einleitung des Gottesdienstes ganz am Anfang gesagt: Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag. Ein Sonntag im Kirchenjahr, an dem an die Verstorbenen gedacht werden soll. Ein Tag, an dem der Tod in den Blick kommt. Und der Tod, den verdrängen wir ja oft. Bei der Vorbereitung für meine Predigt habe ich einen Spaziergang hier in Körne gebracht, der mich auf der von der Tannstraße am Hospiz, am Ostpark vorbeigeführt hat und der mich dann über den Ostfriedhof führte. Mich hat diese Vorstellung bewegt. Da stehe ich vor dem Hospiz und nur wenige Meter vor mir entfernt sind Menschen, deren Leben bald zu Ende sein wird, die die letzten Tage ihres Lebens wissen, und sie wissen das und alle anderen im Hospiz auch. Und da war ich auf dem Friedhof und dann habe ich die Grabinschriften gelesen. Manche der Verstorbenen sind 90 Jahre alt geworden, andere nur 40. Und bei jedem Einzelnen kam der Tod und stellte alles in Frage, setzte alle Arbeit, allen Freundschaften, aller Liebe, allen Beziehungen, allem Kämpfen ein Ende. Und so wird das auch bei dir und bei mir sein. Und was machst du, was mache ich, wenn der Schatten des Todes fällt auf uns und wenn alles, wofür wir uns eingesetzt haben, was unser Leben ausmacht, in Frage gestellt wird? Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der Naaman mit dieser Situation umging. Naaman macht sich auf die Suche. Ursprünglich habe ich die Predigt überschrieben: Ein erfolgreicher und mächtiger Mann macht sich auf die Suche nach Gott. Aber dann habe ich gedacht, das stimmt nicht. Deswegen habe ich die Worte auf Gott gestrichen. Nein, er macht sich auf die Suche nach einem Ausweg. Er denkt sich, das kann doch noch nicht das Ende sein. Da muss doch noch was zu drehen sein. Dabei greift er nach jedem Strohhalm. Ich bin sicher, Naaman hat alle Ärzte, alle Heiler, alle Heilpraktiker, alles, was es in seinem Land gab, gecheckt, vergebens. Es gab keine Chance auf Heilung für ihn. Aber dann ist da dieses junge Mädchen, eine Sklavin, seiner Frau aus Israel entführt. Ich lese Vers 2. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin: Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Sie erzählt also von einem Propheten, von Elisha in Samaria, der soll Wunder vollbringen und seinen Aussatz heilen können. In seiner verzweifelten Situation ist diese Nachricht für Naaman wie ein Fünkchen Licht in rabenschwarzer Nacht. Und wir lesen weiter: Da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. Und der König antwortete: Geh doch hin. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Und so macht sich dann Naaman auf den Weg, um sich vom Propheten Elisha heilen zu lassen. Und mit sich nimmt er diese 300 Kilogramm Silber, 66 Kilogramm Gold, 10 Festgewänder. Viel, viel Geld. Und mit sich nimmt er ein Empfehlungsschreiben, in dem es heißt, wenn dieser Brief zu dir kommt, ein Brief also an den König von Israel, dann sollst du, König von Israel, wissen, ich habe dir meinen Diener Naaman geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Und so geht Naaman direkt zum König von Israel, gibt ihm den Brief und bietet ihm die Geschenke an. Naaman erwartet, dass die großzügigen Geschenke und dass das Empfehlungsschreiben seines Herrn, des Königs, den König von Israel dazu bewegen wird, dem Propheten den Auftrag zu geben, ihn zu heilen. Er denkt sich, ich werde geheilt, weil mein König diesem König einen Brief geschrieben hat, weil ich die richtigen Beziehungen habe, auf höchster Ebene. Naaman denkt sich, ich werde geheilt, weil ich viel Geld auf den Tisch lege. Merkt ihr, welche Vorstellung Naaman von Gott hat? Gott tut, was der Prophet will. Denn das war ihm mit Sicherheit klar, dass bei einer Heilung übernatürliche göttliche Kräfte ins Spiel kommen müssten. So, und der Prophet, der tut das, was der König will. Gott als Marionette auf der untersten Ebene. Naaman hat nicht verstanden, dass er es hier mit einem ganz anderen Gott zu tun bekommt, als er ihn sich bisher vorgestellt hat. Naaman glaubt, dass Religion eine Art von sozialer Kontrolle ist. Wenn du ein gutes Leben führst, dann muss dich Gott segnen. Dann müssen dich die Götter segnen und dir Erfolg und Wohlstand geben. Und deswegen geht er davon aus, dass die mächtigsten und erfolgreichsten Leute in einer Gesellschaft die sind, die Gott besonders nahe sind, die alles von Gott bekommen. Und deswegen geht er eben auch direkt zum König und nicht, wie es die hebräische Sklavin gesagt hat, zum Propheten. Und das alles kennt ja Naaman aus seiner Karriere. Immer an die Chefetage wenden und Geld öffnet jede Tür. Der König von Israel, als er diesen Brief liest, den Naaman mitbringt, ist alles andere als begeistert. Wir lesen, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief, bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt der doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien? Das sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, um Krieg anzufangen. Der König von Israel ist im Dilemma. Er weiß, dass der syrische König kein Verständnis dafür haben wird, dass der Gott Israels anders ist. Dass er als König Gott keinen Auftrag geben kann. Dass er Gott sagen kann, was er zu tun hat. Der Gott, von dem die Bibel spricht, ist kein Gott, den wir an der Leine führen könnten. Dem wir kaufen könnten oder dem wir sagen könnten, was er zu tun hat. Der Gott, von dem die Bibel spricht, ist kein Gott, den wir mit harter Arbeit und Hingabe beeindrucken, verpflichten könnten, uns dann zu helfen. An Naaman wird deutlich, wie schwer wir uns tun, wenn wir nach Gott suchen. Selbst die besten und erfolgreichsten Menschen unter uns haben keine Ahnung, wie sie Gott suchen, ihn finden und ihm begegnen könnten. Angebote machen, viel Geld geben, Beziehungen spielen lassen, die Chefetage aufsuchen. So kann man Menschen beeindrucken. Aber so kommen wir, wenn wir Gott suchen, nicht weiter. Naaman sucht einen zahmen Gott, aber der Gott Israels ist ein wilder Gott. Naaman sucht einen Gott, der verpflichtet ist, ihm zu helfen, wenn man ihm genügend gibt. Aber hier stößt er auf einen Gott, der, wenn er gibt, ganz unverdient schenkt, aus Gnade. Naaman sucht einen privaten Gott, mit dem man so, der eine so, der andere so ins Geschäft kommen kann. Aber hier hat er es mit einem Gott zu tun, der für alle da ist, ob wir das akzeptieren oder nicht. Und jetzt kommt die Wende, das Umdenken für Naaman. Der Prophet Elisha kommt ins Spiel. Als der Gottesmann Elisha davon hörte, was am Hof des Königs geschehen war, also der Besuch von Naaman und dass sich der König das Gewand zerrissen hatte, da ließ er dem König sagen, warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen, er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha vor. Und was dann passiert, das schockiert Naaman. Da steht er also mit seinem ganzen Tross, mit seinen für die damaligen Verhältnisse Hightech-Wagen vor dem Haus von Elisha, um ihm sein großartiges Angebot zu machen. Viel Geld, kostbare Kleider und ein Schreiben von dem König von Syrien. Und Elisha, der kommt noch nicht mal zur Tür. Den kümmert der Zirkus dort vor seinem Haus nicht im geringsten. Er schickt einen Boten, einen Bediensteten zu ihm heraus. Das kann doch nicht sein. Und dann kommt der zweite Schock für Naaman. Und das ist das, was der Bote Elishas ihm sagt. Fahre an den Jordan, tauch dich 7-mal darin unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Also das ist zu viel für Naaman. Jetzt platzt ihm der Kragen, zornig geht er weg und zu seinen Leuten sagt er, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und er wird seine Hand über der Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und dann wandte sich Naaman um und ging im Zorn davon. Also Naaman hatte so eine Art magisches Ritual erwartet. Oder aber, wenn der Prophet schon nicht sein Geld nehmen wollte, dann sollte er doch wenigstens eine besondere, großartige Sache von ihm verlangen, die er vollbringen sollte. Sowas, wie wir aus Herr der Ringe kennen, den Ring nach Mordor bringen oder ein Ungeheuer, einen Drachen vielleicht besiegen. Aber sich im Jordan waschen? Das konnte doch jedes Kind tun, jeder Versager, jeder Trottel. Das war doch keine Aufgabe für ihn, den großen Naaman. Und dann in diesem trüben, lehmigen Wasser des Jordans, in dieser Brühe, da sollte er von rein werden? Nein, da konnte er sich doch viel besser in den klaren und reinen Flüssen seiner Heimat baden. Was passiert hier? Naaman musste lernen, dass Gott ein Gott der Gnade ist. Dass man seine Hilfe sich nicht verdienen kann, sie nicht kaufen kann, sondern nur als ein Geschenk empfangen kann. Und das war schwer für ihn. Und es ist schwer für uns heute. Solange wir wie Naaman denken, dass wir verantwortlich sind für unser Schicksal, unser Ergehen, unsere Gesundheit, unseren Erfolg, werden wir Gott nicht begegnen? Werden wir nicht seine Hilfe finden? Naaman musste erst einmal verstehen, dass all das, was er als Erfolg erreicht hatte in seinem Leben, als Ministerpräsident, als Heeresführer, als rechte Hand des Königs, dass das ein Geschenk Gottes war. Ja, er hatte dafür hart gearbeitet, aber mit Fähigkeiten und mit Gelegenheiten, die Gott ihm geschenkt hatte. Er war schon sein ganzes Leben lang von der Gnade Gottes abhängig gewesen. Er hatte es nur noch nie verstanden. Naaman musste es erst verstehen, dass er schwach und hilflos war. Er konnte seine Heilung nur als ein unverdientes Geschenk empfangen. Und das war für ihn nicht einfach. Und das ist für uns nicht einfach. Wenn der Schatten des Todes auf dich fällt, dann kannst du nur auf Gottes Wort vertrauen. Auch wenn dir das viel zu einfach vorkommt. Bei Naaman war es dann so, dass seine Diener ihm gut zuredeten. Vers 13, da traten seine Diener herzu, redeten ihm zu und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Das ist wirklich pikant. Er, der große Naaman, musste erstens auf das Wort eines Sklavenmädchen hören. Zweitens kam der Diener des Propheten, nicht der Prophet selbst, zu ihm. Und drittens sprechen jetzt seine Diener zu ihm. Das war demütigend. Aber Naaman lässt sich darauf ein. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Naaman musste erst verstehen, ich kann mir die Hilfe Gottes nicht verdienen. Ich habe da kein Anrecht drauf. Erst als er seine eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit annimmt, da erlebt er, Gott hilft mir. Da begegnet er Gott und zum ersten Mal in seinem Leben versteht er, wer und wie Gott ist. Und so kann er dann, in Vers 15 lesen wir das, sagen, jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Was tust du, wenn der Schatten des Todes auf dein Leben fällt? Ist dann alles aus und vorbei? Oder gibt es Hilfe? Jesus, so lesen wir das im Johannesevangelium, hat einmal gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. In Ewigkeit nicht. Was hältst du davon, von diesen Worten? Wecken sie Hoffnung in dir? Geht es dir mit diesen Worten wie mit den Worten des Sklavenmädchens, die Naaman gehört hat? Da wird doch gesagt, Jesus ist stärker als der Tod. Und wenn du ihn annimmst, wenn du dich auf ihn verlässt, wenn du ihm vertraust, dann wirst du leben. Dann kann dir der Tod nichts mehr anhaben. Dann wirst du in Ewigkeit leben, durch Jesus, mit Jesus. Und das heißt auch, wenn du es mit Tod und Krankheit zu tun bekommst, gibt es Hilfe, gibt es Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen, Jesus, der auferstanden ist, der heute lebt. Und dann hörst du das. Aber wie Naaman kannst du dir diese Hilfe nicht erkaufen. Es gibt nichts, womit du sie dir verdienen könntest. Sie ist ein kostbares Geschenk, für das ein anderer bezahlt hat. Jesus selbst hat den Preis dafür bezahlt, dass es diese Hoffnung vor dem Tod, angesichts des Todes gibt, indem er sein eigenes Leben eingesetzt und verloren hat. Er starb am Kreuz, um am Kreuz den Tod zu überwinden, der auf uns wartet, den wir verdient hätten. An unserer Stelle starb er dort, damit wir mit ihm in Ewigkeit leben können. Und wenn du das verstehst und annimmst, bedeutet das manchmal Heilung vor der Krankheit, von der Krankheit. Aber immer bedeutet es, dass der Tod seine Macht verloren hat, weil das Leben, was du mit Jesus hast, stärker ist als der Tod. Und dieses Leben, was stärker ist als der Tod, das empfängst du nicht durch besondere Anstrengung, weil du es irgendwie verdient hättest, sondern indem du dir vor Gott eingestehst, dass du nicht besser bist als andere, dass du bedürftig bist, schwach bist, dass du in deinem Leben gescheitert bist und das Gute, was du tun wolltest, nicht auf die Reihe gekriegt hast. Und wenn du das tun kannst, dann wirst du wie Naaman erleben, es gibt auf der ganzen Welt keinen Gott, außer dem Gott, der durch Jesus zu uns kommt und uns hilft. Dann wirst du erleben, dass es wahr ist, was Jesus damals gesagt hat und was heute noch gilt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Naaman musste 7-mal in der Brühe des Jordans untertauchen. Und was musst du tun? Was muss ich tun? Etwas, was dir vielleicht genauso komisch vorkommt, wie es dem Naaman vorkam, in den Jordan zu steigen. Du musst reden mit diesem Jesus, der gesagt hat, wenn du mit mir lebst, dann lebst du auch durch den Tod hindurch. Der Tod kann dir nichts anhaben. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Und wenn es gut läuft, ist das für dich der Anfang eines Gesprächs mit Jesus, was weitergeht. Lieber Herr Jesus, danke für diese Geschichte von Naaman. Und danke, dass er es geschafft hat, in diesen Tümpel des Jordans, in dieses schmutzige Wasser hinabzusteigen. Und er hat dir vertraut, er hat dem Wort des Propheten vertraut. Und Jesus, wenn der Schatten des Todes auf uns fällt, wollen wir dir vertrauen. So wie Naaman dem Prophetenwort vertraut hat. Jesus, bitte hilf mir, dass ich dich sehe und dass ich das annehme, was du getan hast, als du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, hilf mir, dass ich vertrauen kann, dass du dort am Kreuz meinen Tod überwunden hast. Meinen Tod, den ich verdient hätte. Jesus, bitte hilf mir, mit dir zu rechnen. Ich setze meine Hoffnung auf dich. Und ich möchte das glauben und ich glaube es, dass du stärker bist als der Tod, der mich bedroht. Amen.
Ja, wir wollen jetzt gemeinsam für Gott singen und auch für uns. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen.
Im Herzen ein Lied tief in mir.
Ja, vielen Dank. Immer wenn ich dieses Lied heute leider nicht mitsingen konnte, weil ich, ihr hört es schon, ziemlich erkältet bin, meine Stimmen schon, aber immer wenn ich dieses Lied selber mitsingen möchte oder wenn ich es auch höre, dann denke ich, warum tue ich das eigentlich nicht? Warum fange ich nicht an zu tanzen? Nein, wir stehen alle da und stehen da und lassen das so über uns ergehen. Ich finde, es ist wichtig, dass uns Gott packt, dass er in unserem Leben wirklich spürbar wird. Und das äußert sich manchmal auch darin, dass man ganz unkonventionelle Dinge tut. Wie zum Beispiel tanzen. Wir tanzen ja nicht für uns oder um anderen zu imponieren, sondern wir tanzen für ihn, weil es uns einfach mitreißt. Also vielleicht demnächst, ne? Und wir machen alle die Augen zu, aber wir bewegen uns dabei. Ich möchte einen riesengroßen Dank aussprechen an alle, die an diesem Gottesdienst beteiligt waren. An unsere Musiker, vielen Dank. An unsere Techniker, vielen Dank für Ton und Bild. Vor allen Dingen, dass auch noch ganz kurz vor dem Gottesdienst kleine Umstellungen in dem technischen Ablauf möglich waren. Super, vielen herzlichen Dank. Ganz besonders möchte ich mich bedanken an unsere beiden Übersetzer, Nikolas, der ins Arabische und Ferhaldun, der ins Persische übersetzt hat, damit unsere arabischen und persischen Freunde in ihrer Muttersprache hier dem Gottesdienst folgen können. Wir haben nur zwei Übersetzungsstrecken. Englisch und Französisch wären möglicherweise auch noch sinnvoll. Manchmal haben wir auch das, dann muss eine andere Sprache zurückstehen. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben draußen Kaffee, Tee, Säfte vorbereitet. Wir können noch ein bisschen hier bleiben, miteinander ins Gespräch kommen über das, was wir heute Morgen erlebt und erfahren haben. Und vielleicht trauen wir uns, sprechen Menschen an, die wir noch nie angesprochen haben. Und gehen vielleicht einen Schritt weiter, gehen ein Risiko ein, indem wir sie fragen, was beschäftigt dich? Wo stehst du? Wo erlebst du Gottes Handeln? Wo erlebst du Gottes Schweigen? Wo stehst du? Wer etwas mit sich herumträgt und das loswerden will in einem ganz vertraulichen Gespräch, der ist herzlich eingeladen, da vorne auf einer der Bänke Platz zu nehmen. Die werden jetzt etwas verdeckt von dem Weihnachtsbaum, aber da werden Menschen sitzen, die mit dir beten, die dir Gottes Trost zusprechen können, die das, was du als Anliegen hast, aufnehmen können und gemeinsam tragen helfen. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Nicht, dass keine Wolke deinen Weg überschatte. Nicht, dass dein Leben künftig ein Beet voller Rosen sei. Nicht, dass du niemals bereuen müsstest. Nicht, dass du niemals Schmerzen empfinden solltest. Nein, das wünsche ich dir nicht. Mein Wunsch für dich lautet, dass du tapfer bist in Stunden der Prüfung, wenn andere Kreuze auf deine Schultern legen, wenn Berge zu erklimmen und Klüfte zu überwinden sind, wenn die Hoffnung kaum mehr schimmert, dass jede Gabe, die Gott dir schenkt, mit dir wachse und dir dazu diene, denen Freude zu schenken, die dich mögen. Dass du immer einen Freund hast, der es wert ist, so zu heißen, dem du vertrauen kannst, der dir hilft, wenn du traurig bist, der mit dir gemeinsam den Stürmen des Alltags trotzt. Und noch etwas wünsche ich dir, dass du in jeder Stunde der Freude und des Schmerzes die Nähe Gottes spürst. Das ist mein Wunsch für dich und für alle, die dich mögen. Das ist mein Wunsch für dich. Heute und alle Tage. Und der Friede Gottes, der unser Denken bei weitem übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.